Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E an einem wunderschönen Sonntagnachmittag. Mittagspause ist und in der Mittagspause habe ich, der Tobi, mich versammelt mit dem anderen Tobi. Moin.
Schönen guten Tag.
Und mit Timo. Moin, moin.
Moin, moin.
Schön auf Reisen heute, also überhaupt das ganze Wochenende gewesen. Timo, wo erreichen wir dich heute?
Ich sitze heute tatsächlich in Nordhorn an der niederländischen Grenze und bin hier auf das erste Mal in der Corona-Zeit mal wieder irgendwie vor der Tür quasi.
Unglaublich. Das ist immer, also ich finde das auch immer, allein der Weg zum Bäcker, es ist immer aufregend. Und dann mal wirklich was ganz anderes sehen, kann ich mir vorstellen, wie toll das ist. Tobi, warst du irgendwo weg am Wochenende?
In meinem Bett und auf meiner Couch, wenn das als weg zählt, dann ja, ansonsten nein.
Das zählt nicht als weg.
Ach, meine Güte, meine Güte. Wir haben einen Podcast zu machen heute und heute kommt sogar noch ein Spezialgast rein. Auf den warten wir gerade aber noch. Der ist dann halt später da, aber ihr könnt euch gerne freuen. Wir haben heute nämlich, ich sag mal so viel, einen Champion zu Gast. Erstmal reden wir aber über das Geld. Macht man ja so ungern, aber wir reden gerne übers Geld, vor allem übers Geld der Formel E. Die hat nämlich in der letzten Woche, beziehungsweise nein, im letzten Monat ihren Geschäftsbericht veröffentlicht für das Geschäftsjahr bis zum Ende 2019, also komplett Saison 5. Das ist leider ein bisschen spät, dass wir sowas immer mitkriegen, aber immerhin kriegen wir es mit, denn die Formel E ist eine britische Firma und da wird ja quasi jede Steuererklärung öffentlich gemacht. Das heißt, wir wissen ganz genau, was die Formel E einnimmt und ausgibt und sonst so. Und den haben wir mal zusammengefasst und wollen ihn heute mal ein bisschen aufbröseln. Einverstanden?
Einverstanden.
Gut, große Schlagzeile Nummer 1, die Formel E wird beliebter. Ist ja, also jetzt vielleicht nicht allzu überraschend, aber ich finde das immer schön. Es sind mehr Leute in Saison 5 dabei gewesen, die die Formel E auf Social Media verfolgt haben. An der Strecke waren mehr Menschen auf der Zuschauertribüne und es haben auch deutlich mehr Menschen den Fernseher eingeschaltet, wenn die Formel E lief. Das ist immer gut. Und das wirklich Spannende ist aber natürlich dann der Blick auf die Zahlen und das Geld, das die Formel E einnimmt und ausgibt. Jetzt sind Zahlen im Podcast natürlich immer ein bisschen schwer, deswegen vielleicht mal nur die wichtigsten Dinge. Die Formel E hat einen neuen Umsatzrekord eingefahren. Das sind rund 160 Millionen Euro Umsatz. Die Verluste liegen bei rund 10,5 Millionen Euro. Das ist so niedrig wie seit 2014 nicht mehr. In kurz hat die Formel E also in Saison 5 so fast so viel Geld eingenommen, wie sie seit ihrer Gründung sich verschuldet hat. Das sind 165 Millionen Schulden und 161 Millionen Umsatz allein in der letzten Saison. Da dürfte man wohl sagen, dass wenn die Formel E ganz normal gefahren wäre in 2020, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, hätte die Formel E vielleicht in diesem Jahr sogar ein Plus gemacht. Und ich meine, immerhin, wir sind ja 4 Wochenenden gefahren in dem neuen Geschäftsjahr bis Ende Juli 2020. Das heißt, das wird wohl nicht ganz so schlimm werden von den Auswirkungen wie bei der Formel 1, bei der DTM oder ähnlichem. Trotzdem wird sich das bemerkbar machen. Also wirklich spannend wird der Geschäftsbericht wahrscheinlich für 2020. Den erwarten wir dann im Frühsommer 2021. Dauert also auch noch ein bisschen, bis wir darüber reden können. Aber du, ich finde das ganz schön stark, in Saison 5 161 Millionen Mäuse zu machen. Hätte ich auch gern.
Hätte ich auch gern. Ja, es geht bergauf.
Und das merkt man, finde ich, auch. Also ich habe das Gefühl, dass mit den Zahlen mein, kann ich nicht nochmal Gefühl sagen, aber mein Feeling hat sich bestätigt, dass die Formel E immer größer wird und bekannter wird und ein breiteres Publikum anspricht als im Jahr davor und so weiter, ne?
Ja, wir haben da eine schöne Veranschaulichung, eine Grafik im Artikel. Wer sich das noch angucken möchte, die Verläufe, einfach mal auf diese Website deines Vertrauens gehen. und da kannst du mal sehen, wie sich das seit Saison 1 entwickelt hat.
Können wir machen. Aber das sind zu viele Zahlen für einen Podcast jetzt. Das müsst ihr euch selber angucken. Ihr seid ja medienversiert allesamt und hört Podcasts. Und wer Podcasts hört, der kann auch das Internet bedienen im Normalfall, oder? Tobi, du bist gestern unser Race-at-Home-Challenge-Mann gewesen. Der Mann für alles. Und kannst jetzt hoffentlich berichten von dem nächsten Thema der letzten Woche. Der große Skandal um Rosi oder Daniel Abt. Gestern war Race at Home Challenge, aber viel wichtiger, also da ging es heiß her, vor allem danach, oder?
Ja, erstmal große Überraschung eigentlich. Daniel Abt, der die Saison bislang nicht so positiv aufgefallen war, sag ich mal, mit den Ergebnissen der Race at Home Challenge, lieferte im Qualifying eine super Runde ab und hat im Endeffekt dann aus der ersten Startreihe das Rennen aufgenommen, hat die Pole nur ganz knapp verpasst. Im Rennen lag er dann sogar kurzzeitig in Führung, hat sich dann da mit Stoffel Vandoorne duelliert, wodurch Ollie Rowland vorbeigegangen ist. Und am Rennende war es dann der Sieg für Rowland vor Vandoorne und Abt. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass Daniel Abt gar nicht selber gefahren ist, sondern hatte Stoffel Vandoorne auch gestern schon während der Übertragung oder beziehungsweise beim Siegerinterview nach der Übertragung gesagt, er glaubt nicht, dass Daniel Abt selbst gefahren sei, und so scheint es tatsächlich gewesen zu sein. Aus dem, was man da hört, kann man Rückschlüsse ziehen. Offensichtlich ist Lorenz Hörtzing gefahren, ein österreichischer Simracer, der auch in der Race at Home Challenge im Challenger Grid antritt und da auch schon das ein oder andere gute Ergebnis gefahren hat. Wie gesagt, ist der Stand der Dinge. Offenbar hat Daniel Abt da auch versucht, das Ganze ein bisschen zu vertuschen, indem er vor die Kamera den Fahrer bei der Race at Home Challenge zeigt, indem er da den Mikrofonständer so hingeschoben hat, dass er das Gesicht der Person verdeckt hat, die da im Simulator gesessen hat. Ist alles ein bisschen fragwürdig. Und da ist jetzt heute am Tag nach dem Rennen ist dann bekannt gegeben worden, dass Daniel Abt disqualifiziert wurde. Übrigens genau wie Lorenz Hörtzing im Challenger Grid. Und zwar in der Begründung steht Sporting Misduct.
Misconduct.
Sporting Misconduct. Wie gesagt, die Disqualifikation wird da vielleicht noch zu verschmerzen sein, aber es ist ziemlich heftig, was mit dieser Disqualifikation einhergeht, nämlich dass der gute Daniel Abt dazu gezwungen wird, 10.000 Euro zu spenden, und zwar an eine wohltätige Organisation seiner Wahl. Das ist natürlich heftig, wenn man gerade wenn man sieht, was ich sag mal so für Strafen ausgesprochen werden an den Rennwochenenden, wenn es dann mal auf eine Geldstrafe rausläuft. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, das ist natürlich auch was, das geht eigentlich nicht. Also bei allem Respekt, bei allem Erfolgswillen, der da möglicherweise dahinter steht, aber wenn man es selber nicht hinbekommt und dann einen Profi engagiert, den für sich antreten lässt, kann man eigentlich nicht machen. Und
wenn man jetzt sich die Strafe mal anguckt, das ist das, was jetzt öffentlich ist, aber das geht sicherlich von der Formel E aus. Mich würde interessieren, was passiert jetzt da hinter den Kulissen auch bei Audi? Denn als Audi-Werksfahrer, wenn du so eine Unsportlichkeit, so einen Betrug, das ist es ja ganz klar, damit die Reputation nicht nur der Race at Home Challenge und der Formel E, sondern natürlich in erster Linie seine eigene und die seines Arbeitgebers, also Audi, dermaßen schädigst, dann wird da sicherlich auch ein sehr ernstes Wort intern geredet, und gerade mit Blick jetzt auch auf die nächste Saison. Ich meine, so rosig sieht es jetzt ohnehin nicht aus. Und sich dann sowas zu erlauben, das ist, weiß nicht, was das für Konsequenzen haben wird noch.
Ja, das könnte durchaus sein. Wenn man jetzt ganz, ganz fies und ein Spötter wäre, könnte man auch sagen, dass, ich sag mal, dass bei dem Hersteller ja auch nichts, nichts ganz Unbekanntes ist. Ich sag nur Timo, schieb ihn raus. Aber ist nochmal eine andere Hausnummer. Müssen wir jetzt abwarten. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann noch irgendwas kommen wird. Aber das ist jetzt erstmal das, was kommuniziert wurde. Und ja, finde ich sehr, sehr unschön. Und ja, muss man jetzt abwarten, was kommt. Auf jeden Fall ist Daniel Abt im Nachhinein disqualifiziert worden, weshalb Pascal Wehrlein das Podium geerbt hat und da Dritter geworden ist. Und ich denke, da wird noch einiges auf uns zukommen in den nächsten Tagen und Wochen. Von der Geschichte werden wir nochmal hören, glaube ich.
Das hat ja natürlich jetzt auch Auswirkungen auf die Meisterschaft, ne? Also Wehrlein vorgerückt, hat dadurch dann seine 3 Punkte mehr geholt. Das heißt, auch seinen Vorsprung in der Meisterschaft weiter ausgebaut. Und entsprechend natürlich alle, die jetzt in den Top 10 waren, beziehungsweise in den Top 11, rücken dadurch vor, kriegen mehr Punkte. Hat natürlich Auswirkungen auf die ganze Wertung auch.
Das ist so, das ist aber typisch Daniel Abt, oder? Also ich finde das ganz witzig. Natürlich ist das also Wettbewerbsverzerrung kann man gar nicht, einfach nicht machen. Aber wer es halt nicht ernst nimmt, die Race at Home Challenge, dann ist das ganz schön witzig eigentlich, was da passiert ist. Aber ich, natürlich gefällt das weder Audi noch der Formel E. Ich meine, die Formel E möchte da ein ernsthaftes Event aufsetzen und ernsthaft Spenden sammeln für einen ernsthaft guten Zweck und dann sowas zu bringen. Naja, also mich überrascht die Strafe nicht. Aber trotzdem, es ist, naja, ich glaube, alles ist mein schon Gedanke, gesagt. Ist ganz witzig aber eigentlich.
Mein Gedanke war ja jetzt auch bei der, wenn es um die Spende geht, soll ja an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet werden. Ketzerisch gedacht, jetzt kriegt UNICEF vielleicht dann auch endlich mal eine gute Summe von der Formel E.
Ja, richtig.
Wir wissen ja, also die ganze Serie ist ja dazu da, um Spenden eben zu sammeln für UNICEF und bisher, ich weiß nicht, wie der letzte Stand war, aber nach dem ersten Rennwochenende damals, da waren es ja irgendwie, weiß nicht, an die 1.000 Euro oder so. Also wirklich sehr überschaubar, was da an Spenden bisher zusammenkam. Von daher so 10.000, wenn denn Daniel Abt das an UNICEF spenden sollte, was ja durchaus sinnvoll wäre. Naja, immerhin jetzt dann was Positives.
Also aktuell, Stand Sonntag 14 Uhr, sind es etwas mehr als 50.000 britische Pfund, die die Formel E eingesammelt hat. Davon hat die Formel E aber auch selbst 43.500 gespendet. Für jedes Rennen in der Race at Home Challenge 10.000 Euro. Also schon Geld, aber halt ein großer Großteil davon kommt von der Formel E und 7.000 eigentlich nur von externen Fans. Abt muss jetzt natürlich auch nicht an UNICEF spenden, wird natürlich naheliegen, der kann sich aber auch irgendwas anderes aussuchen, wo er dann 10.000 Euro hinspendet. Ein teurer Scherz. Ein sehr, sehr teurer Scherz. Zwar, also absolut. Wie gesagt, ich finde es nicht unwitzig. Das ist natürlich kacke für diejenigen, die das ernst nehmen wollen. Da braucht es halt einen, der es nicht ernst nimmt und schon ist das ganze Event für den Arsch, um es mal so auszudrücken. Aber ja, ein teurer Spaß jedenfalls. So, und jetzt biegen wir mal ab von der Race at Home Challenge und biegen hin zu unserem nächsten Spezialgast. Irgendwie ist der E-Pod ja immer Promi-überladener in der letzten Zeit. Das hatten wir schon. Im letzten E-Pod war der Wehrlein ganz oft zu hören in O-Tönen. Der war dann zwar nicht in Person da, aber der hat doch ganz schön viel Zeit eingenommen. Im Podcast davor hat Daniel Abt ganz schön viel Zeit eingenommen. Und auch heute nimmt wieder einen Formel-E-Fahrer Zeit ein. Der ist aber live bei uns. Und zwar handelt es sich dabei um den ehemaligen Formel-E-Champion Sebastian Buemi. Hallo Sepp.
Hallo.
Wie geht's dir? Schön, dass du dabei bist.
Ja, gut, an dir.
Ja, also wir können auch nicht klagen. Wir halten uns irgendwie so über Wasser. Gibt ja wenig über die Formel E zu berichten in der letzten Zeit, aber auch man findet schon immer irgendwie was. Vielleicht an dich zurückgestellt die Frage, was machst du denn momentan? Ich habe gesehen, du baust Lego-Autos.
Ja, das habe ich für 3-4 Wochen lang mit meinem Sohn gemacht und jetzt ja nicht mehr so viel. Aber ja, wie gesagt, ich probiere Sachen zu tun, um die Zeit so gut wie möglich zu nutzen. Aber Ich bin jetzt letzte Woche in Le Mans bei unserem Team gewesen, 3 Tage lang im Simulator. Also es hat für uns wieder ein bisschen angefangen. Vor 2 Wochen war ich in Köln bei Toyota für den WEC. Und da habe ich ja viel Zeit im Simulator gebracht. Also am Endeffekt, es fängt wieder an langsam, aber ich bin schon beim Team gewesen.
Das sind doch gute Nachrichten. Ich habe auch gehört von der Cheetah, dass die langsam loslegen, jetzt ihr. Das heißt, es scheint langsam wieder ins Rollen zu gehen. Was macht ihr denn momentan im Simulator? Ist das schon Vorbereitung für das, was als nächstes kommt? Oder worauf fokussiert man sich da momentan?
Wir haben uns natürlich über unsere Software konzentriert, sehr, sehr viel. Es ist bei uns, also bei alle Team, es ist ziemlich komplex und man muss uns sehr gut organisieren. Zum Beispiel, wenn man etwas beim Software wechseln will, dann brauchen wir viel, viel Zeit. Also wir haben jetzt alle Leute genutzt, um diesen Update richtig so früh wie möglich zu bringen. Und wir hatten viele, viele Neuigkeiten und dafür habe ich Zeit im Simulator gebracht. Es gibt Sachen, die von Anfang an gut funktionieren, Sachen, die man nochmal wechseln muss. Und dafür zuerst sind wir auf Marrakesch und Mexiko gefahren, weil wir sind ja vor 2 Monaten dort gewesen und wir kennen die Strecken gut. Wir können die Korrelation gut machen. Und dann sofort, wenn man weiß, wo die nächste Rennen ist, dann werden wir uns so bald wie möglich vorbereiten für die nächsten Rennen.
Habt ihr da schon irgendwie ein Update gehört? Also wahrscheinlich nicht, wo das nächste Rennen sein wird, aber wisst ihr intern das und wann es weitergeht?
Um ehrlich zu sein, es wechselt jeden Tag. Also das ist schwierig zu sagen. Ich hatte von Berlin gehört, dann habe ich von Valencia gehört, dann habe ich von Silverstone gehört und es ist schwierig zu sagen. Also ich möchte kein Start geben, weil ich weiß es nicht eigentlich.
Du bist ja, du hast es ja gerade angesprochen, Sepp, viel Zeit im Simulator gerade, nicht jetzt nur in Le Mans, sondern auch für die Race at Home Challenge der Formel E. Wie bereitest du dich darauf vor? Wie viel sitzt du wirklich im Simulator?
Um ehrlich zu sein, nicht genug. Also jetzt, seit 2-3 Wochen bin ich ziemlich besser unterwegs. Ich habe mich auf Platz 11 qualifiziert gestern. Das war mein bestes Qualifying. So schon besser geworden, aber zum Beispiel, ich bin letzte Woche von Montag bis Donnerstag in Le Mans gewesen. Das heißt, da bin ich nichts gefahren. Und dann bin ich ein bisschen Freitag gefahren und gestern eigentlich. Also ich bin sicherlich ein, der am wenigsten trainiert in unserem Simulator für den ABB at Home Challenge. Aber es ist mich viel wichtiger, dass wenn die Saison wieder neu startet oder weitergeht, dann muss ich auf die richtige Rennstrecke schnell sein.
Also, wie gefällt dir denn die Race at Home Challenge so insgesamt? So, wie ist dein Zwischenfazit?
Ich finde das gut für unsere Sponsoren. Ich finde das gut für Formel E eigentlich. Man hat etwas, man kann darüber sprechen, man kann ein bisschen Werbung machen. 8 Rennen finde ich fast zu viel, um ehrlich zu sein. Aber es ist schon sehr positiv und auch den Deal mit UNICEF ist sehr, sehr gut. Ich finde das am Endeffekt sehr, sehr gut. Man kann immer ein bisschen besser machen, aber das ist gut. Die einzige Sache, die ich nicht so gut finde, ist wirklich die erste Runde, weil es gibt viel zu viele Kontakte. Und gestern zum Beispiel habe ich mich super qualifiziert und dann gibt es so einen Unfall in Kurve 1, dann gehst du von 10 auf 17. Und da brauchst du viel, viel Glück im Endeffekt. Wenn du in die ersten 3 startest, das geht, aber wenn du ein bisschen weiter hinten, dann es ist fast wie eine Lotterie und das finde ich, ja, es ist ein bisschen mühsam, wenn du dann viel trainiert hast und du bist sofort abgeschossen im Kurve 1.
Also müsste man vielleicht den Schadensimulation vielleicht noch auf 100% hochsetzen oder was würdest du verbessern?
Ja, ich Ja, könnte sein. Und auch, ich glaube, da musst du viele Strafen geben, weißt du, weil sonst die Leute probieren immer ein bisschen am Kontakt zu gehen und dann es sieht auch nicht so gut aus im Fernsehen, weißt du, wenn so große Unfälle gibt. Aber ja, ich bin kein Profi im solchen Simulator, dafür ist es schwierig, darüber zu sprechen, aber ich glaube schon, dass mehr Schaden wäre nicht schlecht.
Hält das einen denn wirklich so scharf, wie man immer sagt, dass man, also wenn man den in der Übertragung der Race at Home Challenge zuhört, klingt es oftmals so, als würde das gar nicht, also als wäre das gut, dass alle jetzt im Sim-Racing aktiv sind, weil man dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, den Fokus ja, scharf hält. Macht das Sinn?
Ja, ach, das Problem ist, unsere Simulator zu Hause es ist gut, natürlich die Grafik, R-Factor 2, es ist super, sieht gut aus, aber du kriegst kein Gefühl vom Auto und den Lenkrad ist auch nicht gleich. Also ich weiß, es gibt andere Fahrer, die ein viel besseres Setup haben mit drei, vier Fernsehen und bessere Lenkrad. Aber mit was ich zu Hause habe, das ist leider nicht gut genug, um zu sagen, ja, ich bin jetzt am Trainieren und ich bin scharf für Berlin. Was gut ist, ist, dass die Strecke, die sind sehr, sehr gut gemacht. Das heißt, gestern Berlin, es sieht wirklich so aus wie Berlin eigentlich. Und das finde ich cool. Aber nachher vom Gefühl her im Auto, das ist noch weit weg. Auch weil die Plattform sich nicht be bewegt. Und das brauchst du schon. Bewegung, wenn du spüren willst, wie das Auto sich, ja, wie ob du Übersteuer oder Untersteuer kriegst.
Ja, jetzt hast du ja eben schon davon erzählt, dass ihr euch darauf vorbereitet, dass es mit der Saison 6 wieder weitergeht, mit erster Arbeit im Simulator. Kannst du denn vielleicht auch schon was zum Entwicklungsprogramm sagen für Saison 7? Läuft das ganz normal weiter? Ist das im Moment erstmal auf Eis gelegt? Kannst du uns da einen Zwischenstand geben?
Es ist ein bisschen schwierig, weil die Regeln, die sind noch nicht klar. Von was ich gehört habe, es könnte auch sein, dass man die Homologation wird ein bisschen wechseln, dass man dann das Auto für 2 Jahre homologieren muss. Oder ich weiß nicht, ob Sie etwas darüber gehört haben, aber wie kann ich das sagen? Es ist noch zu früh eigentlich. Aber vom Software her, das ist immer offen und wir arbeiten so viel wie möglich auf dem Software. Und da gibt es schon Leistung. Und das ist für uns wichtig, weil denn Hardware ist homologiert. Momentan können wir nichts machen und wir können sowieso nicht testen. Also nur Simulator und für uns ist denn Software am wichtigsten.
Also auch gibt es auch noch keine Aussicht, wann ihr dann als Hersteller eventuell mit dem neuen Antrieb zum ersten Mal auf die Strecke gehen könnt.
Ich weiß nicht, was die anderen Teams machen werden bei uns. Es ist noch nicht entscheidet, wie man jetzt in die nächsten Testtagen, wie man die nächsten Testtage nutzen werden, weil wenn die Regeln noch nicht richtig fix sind, dann möchten wir nicht zu viele Testtage nutzen und dann haben wir nicht mehr genug am Ende des Jahres oder auch für nächstes Jahr. Dafür werden wir noch ein bisschen warten.
Okay.
Jetzt war vielleicht mal kurz in die Geschichtsbücher geblickt, abgesehen von Audi, Edams ja wohl das Team mit der Fahrerpaarung, die am längsten Bestand hat, gehabt hat jedenfalls, bis Nico dann das Team verlassen hat. Dann kam letztes Jahr Oliver Rowland dazu. Wie würdest du sagen, ist jetzt so nach einem und einem halben Jahr die Zusammenarbeit mit Olli?
Oh, super, es ist ein super Rennfahrer. Er hat sogar gestern gewonnen den Atom Challenge. Und ja, ich finde das gut mit ihm zu arbeiten. Er pusht mich wirklich viel, weil er ist ziemlich schnell. Und er ist auch ziemlich neu. Er ist oft im Simulator. Und ja, nicht so viel zu sagen. Eigentlich alles gut mit ihm.
War das denn schwer? So die, also natürlich die Umstellung von Renault auf Nissan, bestimmt ist da einiges, was sich verändert hat, aber auch der Teamkollegenwechsel. Ich gehe mal davon aus, da wird jetzt mehr Englisch gesprochen im Team. Wie war das so, als von Renault zu Nissan und von Nico zu Olli gewechselt wurde? Wie war das für dich?
Ja, Nico ist ein guter Freund von mir. Wir sind ziemlich immer noch im Kontakt. Und ja, es war schwierig am Anfang, weil ich habe ihn ein bisschen vermisst. Aber ich bin gut im Kontakt noch mit ihm. Und sonst mit Olli, ja, am Anfang, ich hatte ihn noch nie gesehen vorher. Dafür, es hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis man ziemlich uns gut kennenlernen. Aber jetzt, wir kennen uns gut. Und im Team, ja, es ist klar, wir sprechen jetzt mehr und mehr Englisch, weil wir haben auch Olli, der spricht nur Englisch eigentlich. Und wir haben auch neue Ingenieure und die kommen nicht nur aus Frankreich. Dafür müssen wir ein bisschen mehr international werden. Und das wird immer mehr der Fall, weil alle Teams werden immer größer und dafür wir probieren die besten Leute zu finden und die sind nicht nur französisch. Ja?
Klar, ja.
Sepp, du hast in den letzten 5,5 Jahren ja in der Formel E eigentlich alles miterlebt und mitgemacht. Gerade als Fan hat man sich immer sehr gefreut über das Duell zwischen dir und Luca Sigrassi zum Beispiel. Jetzt ist Jeff ist Doppelchampion. Wer ist denn aus deiner Sicht der härteste Gegner in der Formel E?
Es ist schwierig zu sagen, aber die zwei, die sind gut, weil die sind immer dabei. Für mich in der Formel E, alle Fahrer sind gut, alle. Es gibt überhaupt keine Frage. Aber die Besten sind die Fahrer, die jedes Jahr dabei sind, jedes Jahr im Top 3, Top 4. Das ist die Grassi, das ist Jeff, ab und zu Bird. Aber eigentlich Jeff und die Grassi, die sind die Besten, weil die sind immer gut unterwegs und das macht ein großes Unterschied, weil ein Rennen zu gewinnen oder zwei, drei Rennen gut zu sein, dass alle Fahrer, die in der Formel E sind, können das machen. Aber hier vorne zu sein für 4, 5, 6 Jahre ist ein bisschen schwieriger.
Wenn du jetzt, wenn wir alle zusammen zurückdenken an das Saisonfinale in Saison 2 in London, Battersea Park, da gab es ja das Duell mit Lukas. Denkst du da noch dran zurück und hat das heute noch Auswirkungen auf euer Verhältnis?
Oh, um ehrlich zu sein, das ist jetzt 4 Jahre lang. Ich denke nicht mehr an London. Ich bin zufrieden, dass am Endeffekt ich habe den Meisterschaft gewonnen. Und jetzt ist es wieder okay. Also mit Lukas habe ich jetzt mittlerweile kein Problem mehr.
Alles klar. Es sei denn, du hast jetzt noch was hinterher zu werfen und vielleicht einen Gruß auszurichten an unsere Hörer, wären wir, glaube ich, damit fertig. Magst du noch was sagen an die Zuhörer jetzt und einen Gruß in die nächsten Wochen mitgeben?
Ja, also ich hoffe, dass Sie werden weiter uns folgen in der Formel E, euch als Podcast und so. Und ich hoffe wirklich, dass wir werden 1, 2, 3, 4 Rennen in Deutschland haben dieses Jahr. Das kann auch der Fall sein in Berlin. Und hoffentlich werden wir ein super Show abliefern.
Alles klar. Dann danken wir dir ganz herzlich, Sepp. Wünschen dir alles Gute für das, was jetzt demnächst in der Saison noch ansteht. Und ich hoffe, dass wir uns früher oder später an der Strecke auch wiedersehen dürfen.
Okay, super. Vielen Dank.
Danke dir.
Vielen Dank, Sepp.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Ciao, tschüss.
Und dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgenommen. Mensch, das war doch schön mit dem Buemi, oder?
Herrlich.
Herrlich.
Immer netter Typ, sehr sympathisch, immer auskunftsfreudig. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Also so richtig. Was mir sonst auch immer richtig Spaß macht, ist ja kein E-Pod ohne Fakt der Woche, ist der Fakt der Woche.
Der Formel E Fakt der Woche.
Schade, dass der Buemi schon wieder weg ist. Dem hätten wir noch richtig Honig ums München schmieren können. Dem seine Qualifying-Bilanz, wow, komisches Deutsch, ist nämlich wirklich, wirklich stark in diesem Jahr. Viermal war er der beste Fahrer in seiner Qualifying-Gruppe. Nur beim allerersten Rennen in der Rehe hat es nicht geklappt. Es hat kein anderer Fahrer gemacht diese Saison. Der ist in seiner Qualifying-Gruppe, egal wo er ist, in Gruppe 1 bis 12, sind ja nur vier, immer die Gruppe gewonnen, bis auf Diria erstes Rennen. Ganz schön starke Qualifying-Leistung.
Definitiv. Und auch ein Zeichen dafür, dass der Nissan-Antrieb auch jetzt mit nur einem Motor in dieser Saison zumindest auf eine Runde richtig stark ist. Auch wenn, wie man ja bislang gesehen hat, die Effizienz im Rennen, ähnlich wie die vergangene Saison übrigens, noch nicht ganz passt. Aber vielleicht ist das ja was sie in der Software jetzt gefunden haben, um das zu verbessern.
Was man dazu sagen muss, ist natürlich, dass er auch immer in sehr vorteilhaften Gruppen unterwegs war. Also in Diria musste er ja in Gruppe 1 ran, weil er einfach als Vizemeister die Saison, die Vorsaison sehr, sehr stark beendet hat. Und danach, es lief ja nicht so wirklich bisher, punktemäßig für ist er dann, er hat ja gerade mal jetzt in den letzten beiden Rennen hat er mal Platz 3 und Platz 4 geholt, war aber Nuller und dementsprechend war er natürlich dann in Gruppe 4 unterwegs oder Gruppe 3, je nachdem, und hatte Streckenbedingungen, um das Ganze so ein bisschen in Relation zu setzen. Aber dennoch, auch mit Blick auf den Teamkollegen, auf Oliver Rowland, der ja letzte Saison als Rookie dann hin und wieder eben die Butter vom Brot genommen hat, finde ich auch, dass Sepp sich da schon zu alter Stärke zurückgefunden hat, was das Qualifying angeht.
Mal gucken, ob es so weitergeht, wenn es dann irgendwann weitergeht. Ich habe ja die Hoffnung gehabt, dass er uns jetzt erzählt und hier den großen Leak uns gibt und sagt, ja, wir fahren jetzt in 2 Wochen wieder, Berlin-Tempelhof, dann geht's los. Aber naja, schweigsam wie die Rennfahrer dann irgendwie ja doch alle sind.
Zumindest hat er ja schon mal gesagt, er wünscht sich 2 bis 4 Rennen in Berlin.
Ja, ich wünsche mir jetzt auch 2 bis 10 Rennen in Berlin. Mir wäre das recht. Mir wäre das sehr recht. Und am besten, wenn wir auch noch dabei sind. Und am besten alle Fans noch dazu. Ach, ich wünsche mir so zurück die Normalität. Naja, gut, bleibt uns nicht viel übrig. Normalität gibt's mit dem Outro in jedem E-Pod. Denn wir sind schon wieder am Ende. Danke euch beiden fürs Dabeisein. Cool heute gewesen.
Besten Dank ebenfalls.
Dann hören wir uns im nächsten E-Pod wieder, wann auch immer der sein wird. Macht's gut. Timo, dir noch eine schöne Zeit da an der holländischen Grenze. Tobi, dir auch noch einen schönen Nachmittag. Und wir hören uns
Dankeschön,
dann
ebenso.
Dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann.
Danke. Ciao.
Ciao.
Tschüss.